Zeiten mit Jesus lebt. Radikal, konsequent mit Jesus lebt. Aber erst nochmal zu uns. Meine Frau ist selbstständig auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil unsere Kinder jetzt älter sind, hat sie so das eine oder andere Projekt im Kopf, das sie dann mir abends erzählt, wo ich manchmal denke, cool, manchmal denke ich, oh Himmelswille, was hast denn du jetzt wieder vor? Sie überlegt sich gerade das eine oder andere, was sie tun will, was sie mit Gott noch in ihrem Leben umsetzen möchte oder was wir umsetzen möchten, finde ich super spannend, unterstütze sie auch so gut es geht. Von meiner Seite aus, genau, und dem Gospelforum ist er noch im Team Communication Mitglied und arbeitet dort als Journalist und Pressesprecher für das Gospelforum. Zu mir, ich arbeite ziemlich viel, ich bin in einer internationalen Firma im Maschinen- und Automobilbereich, Vertriebsleiter für Deutschland, habe ein Team in ganz Deutschland, verantworte das ganze Personal und auch das Budget, was zurzeit sehr spannend ist. Das ist auf der einen Seite meine geschäftliche Tätigkeit. Im Gospelforum bin ich auch tätig, ehrenamtlich Mitglied vom Männerleitungsteam. Also wir machen Männerarbeit, nennt sich Kraftvoll, ist mein Ding, voll. Und wir sind jetzt aber auch noch gerade dran zu überlegen, zukünftig, weil wir eigentlich das, was ihr jetzt auch diskutiert habt, merkt, die Welt wird immer verrückter, es gibt immer weniger, wie soll ich sagen, Anleitung, wie man als Christ in dieser Welt lebt. Es wird immer schwieriger. Wir sind jetzt gerade im Überlegen, ob wir vielleicht zukünftig auch noch für Geschäftsleute in dem Bereich auch noch was starten wollen. Also von dem her, ziemlich spannendes, volles Leben, würde ich sagen, haben wir. So, Fragen? Erschlagen. Hoffentlich nicht. Ihr dürft gern zwischenfragen. Ja? Also wir sind ja nicht so viele, von dem her, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich sage oder um das, was es geht, wenn ihr eine Frage habt, einfach reinrufen, das können wir in dem Rahmen machen. Was ich super spannend fand, war euer offenes Mikrofon. Als ich mir nämlich überlegt habe, was ich heute predigen soll, Anfang dieser Woche, da saß ich dann im Büro und es passiert mir nicht so oft, dass ich gemerkt habe, ich habe keinen Plan, ja? Ich weiß es nicht. Und als ich den Peter gefragt habe, über was soll ich denn predigen, hat er gesagt, feel free. Ja? Und das ist immer spannend. Man will ja dann auch, dass es passt. Und es ist nicht irgendwie nur ein Programm, sondern es soll inspiriert vom Heiligen Geist sein. Und nach dem ersten Abend bin ich dann, oder wo ich mir überlegt habe, heute bereite ich mal die Predigt vor, kam ich zu meiner Frau und habe gesagt, ich habe keinen Plan, ich mache jetzt nichts mehr. Ja? Und es war irgendwie komisch. Anja, dein Statement passt super rein und was noch besser reinpasst, ist diesen Slide über euer Ergebnis von gestern und vorgestern, weil das auch absolut mein Herz ist, unser Herz ist, wo ich Jugendlicher war und auf den ersten Holy Spirit Nights in Altensteig war mit irgendwie 150, irgendwann mal 250 Jugendliche, da waren wir schon voll gehypt damals als 18-Jährige und dachten, wow, was gibt's hier, sowas gibt's, aber es war schwierig. Es war absolut schwierig, die Jugend oder wo soll die Jugend hin? Und dann kamen dann diese Lieder, ja, History Maker, ja, wurde auch angesprochen und wir werden die Welt verändern. Aber ich habe da davon überhaupt nichts gesehen, dass Jugendliche die Welt verändern. Wie kriegt man die Jugendliche überhaupt dahin, dass sie gesellschaftlich relevant werden? Ja? Was macht man da? Das ist doch so wenig. Ja? Vielleicht seht ihr nachher noch was, wo es hingehen kann. Und das ist mein Herz. Nicht nur für Jugendliche, natürlich auch, weil unsere Kinder sind 14 und 17. Ja, das ist heftig, was auf sie einprasselt in dieser Welt. Das war, wo wir so alt waren oder wo ihr so alt wart. Ich darf ihr sagen oder soll ich sie sagen? Ihr. Ja, okay. Da gab es solche Dinge nicht, ja, die es heute gibt für unsere Jugend. Ja. Aber nicht nur für unsere Jugend, sondern es ist mir auch ganz, ganz arg wichtig, für jeden von uns. Und ihr werdet von mir, das kann ich einfach nicht, keine hochtheologische Predigt hören. Das war noch nie so, mir ist ganz arg wichtig, uns ist wichtig als Familie, gesellschaftsrelevant zu sein. Nicht, weil wir irgendwie toll sind, sondern weil wir glauben, dass wenn jeder Christ anfängt, gesellschaftsrelevant zu sein, dann werden wir die Welt verändern. Sonst wird man es nicht hinkriegen. Wir werden es nur hinkriegen, die Welt zu verändern, die immer verrückter wird, wenn wir aufstehen als Christen und gesellschaftlich relevant werden. Und nicht, weil wir irgendjemand die Bibel über den Kopf haut, sondern nur dann, wenn es so ist, dass ohne, dass wir was sagen, durch das, wie wir leben und was wir tun, wie wir es tun, die Leute zu uns kommen werden und sagen und fragen, hey, warum? Weshalb? Dann haben wir die Möglichkeit, was zu sagen, dann hören sie zu. So das Höckerle in der Fußgängerzone, wo ich draufstehe und irgendjemand anpredigt, das ist nicht wirklich relevant. Ja? Und da werden die Leute auch nicht zuhören, sondern vielleicht der eine oder andere schon. Aber die meisten laufen vorbei und denken, so ein Spinner. Von dem her, das Leben muss gesellschaftlich relevant sein von uns. Und am zweiten Abend habe ich mir dann überlegt, über was hast du denn die ganze letzte Zeit so nachgedacht, geistlich gesehen? Und ich habe so gerade gesagt, ich bin Mitglied vom Leitungsteam von der Männerarbeit im Gospelforum Kraftvoll. Und wir haben letztes Jahr, wir machen immer im Herbst einmal ein Wochenende Klausur, wo wir uns so überlegen, was machen wir nächstes Jahr mit den ganzen Männern? Was machen wir an den Veranstaltungen? Was soll die Predigt sein? Und wir haben uns letztes Jahr, wir essen auch viel Fleisch dabei, aber ist ein anderes Thema. Wir haben uns letztes Jahr überlegt, wie können wir einen Gegenpol setzen zu unserer Gesellschaft als Männer? Nee, ganz so groß waren sie nicht, aber fast. Auch fast. Und wir haben dann gesagt, wir wollen, wie ich gesagt habe, einen Gegenpol setzen zu dem, was in der Gesellschaft los ist. Und wir haben dann festgestellt, hey, um uns herum, da gibt es immer wenig Dankbarkeit. Man ist nicht mehr dankbar. Und dann haben wir gesagt, wir werden über das ganze Jahr das Motto setzen, Gott sei Dank. Ist ein bisschen salopp, kommt überall an, hat aber Kraft und ist tief. Und das war letztes Jahr, bis jetzt dieses Jahr, 23 war das unser Motto. Wir werden am 11.11. nochmal eine Männerkonferenz machen, wo wir das Thema dann abschließen und überlegt haben wir letzte Woche am Wochenende, was wir nächstes Jahr machen. Also wenn ihr am 11.11. Zeit habt, ihr Männer, wir machen eine Männerkonferenz, darf ich das sagen, habe ich gesagt. So, Gott sei Dank, Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wer heute vor einer Woche abends eine Will angeschaut hat. Was ist das? Stimmt. Normal gucken wir sowas auch nicht. Aber aufgrund dieses Konflikts im Nahen Osten, der da ausgebrochen ist, und diesen Rednern, die Anne Will eingeladen hat, die schon was zu sagen haben, inklusive unserer Außenministerin, haben wir kurzfristig entschieden, das gucken wir uns an. Und das war echt spannend, weil alle waren sich eigentlich einig, alle waren sehr pro Israel. Und am Schluss haben sie noch die Außenministerin Annalena Baerbock dazugeschaltet und interviewt. Und wo sie schon abmoderiert war und eigentlich man gedacht hat, jetzt ist vorbei mit dem Interview, hat sie dann gesagt, ich würde noch gern was Persönliches sagen. Und das war spannend, ich habe mir das aufgeschrieben. Sie hat gesagt, wir müssen dankbar sein, dass wir in Deutschland in Frieden leben können. Wir können und müssen dankbar sein, dass wir in Deutschland in Frieden leben können. Gott sei Dank leben wir in Deutschland. Sind wir dankbar? Wenn wir uns das angucken, was da gerade auf der Welt passiert und nicht nur im Nahen Osten, wir können in die Ukraine gehen, wir können nach Berlin gehen, wir können aber auch gucken, was passiert denn gerade an Erdbeben überall. Da wurde ja schon gar nicht mehr drüber diskutiert. Gott sei Dank haben wir was zum Essen. Gott sei Dank können wir zum Arzt gehen, wenn wir ein Problem haben. Gott sei Dank geht es uns, wie es uns geht. Und im 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht, weiß nicht, ich habe euren Techniker ein bisschen gechallenged, weil, oh, er ist gut. Sehr gut, danke. Applaus. Da steht, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also dankbar zu sein, ich weiß nicht, ob die Übersetzung immer genau matcht oder nicht, aber ist nicht so relevant. Dankbar zu sein ist der Wille Gottes für uns. Also Jesus sagt nicht, ihr könnt dankbar sein, wenn ihr wollt. Es ist eine Option, dankbar zu sein, sondern dankbar zu sein, ist der Wille Gottes für uns als Christen. Und dann müssen wir mal uns überlegen, sind wir es wirklich? Und letztes Wochenende, ich habe es gesagt, waren wir als Männer unterwegs und da haben wir diskutiert, dann sagt einer, ey, ich habe einen krassen Satz von der Predigt, er wusste aber nicht mehr, ich habe gefragt, wer hat denn die Predigt gehalten, wusste er nicht mehr. Aber die Aussage war, was passiert, wenn du erkennst, wie Gott dich liebt? Was passiert, wenn du erkennst, wie Gott dich liebt? Er liebt dich bis zum Tod am Kreuz. Jetzt bin ich bei dir, Anja. Dein Eindruck. Er liebt uns bis zum Tod am Kreuz. Er ist für uns am Kreuz gestorben mit den entsprechenden Schmerzen, die bei so einem Film Passion relativ gut dargestellt werden. Ich glaube, wir können das gar nicht erfassen oder auch begreifen oder ich glaube, es ist nicht möglich, das nachvollziehen, was da passiert ist. Bis zum Tod am Kreuz und was ist, und jetzt wird es gesellschaftlich, und was ist jetzt dadurch für uns? Was ist für uns dadurch möglich, dass Jesus für uns das gemacht hat, dass er am Kreuz qualvoll für uns gestorben ist? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir realisieren, dass Vergebung möglich ist. Wissen wir. Freiheit ist dadurch möglich. In Freiheit zu leben, in Freiheit da vorne zu stehen, zu beten, die Kiddies gucken zu, unabhängig zu sein von dem, was Menschen von uns denken, über uns denken. Ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir unabhängig davon sind, dass es uns egal ist, was Menschen über uns denken, werden wir nie in dieser Gesellschaft den Unterschied machen, weil wir immer nur auf Menschen gucken. Passt es? Mache ich es dem recht? Was denkt er über mich? Und so weiter. Wenn wir das nicht ablegen können, dann wird man nie Dinge tun, die außergewöhnlich sind. Vorher haben wir es gesehen in deinem Chart. Was außergewöhnlich, übernatürlich? Das wird man nie tun, wenn es uns nicht egal ist, was Menschen über uns denken. Das habe ich persönlich von meiner Frau gelernt. Wunder sind dadurch möglich. Wunder, ohne Wunder, wenn keine Wunder passieren in unserem Leben, dann lebt man nicht übernatürlich. Dann wird man keinen außergewöhnlichen Lebensstil haben, der wiederum die Gesellschaft auf uns aufmerksam macht. Und was ganz wichtig ist, durch die Tat am Kreuz können wir vergeben. Und ohne Vergebung ist der Friede nicht möglich. Und wenn wir jetzt in die Welt gucken, was eigentlich das Problem der ganzen Konflikte ist, die wir da sehen, das ist, weil kein Friede auf der Welt ist. Weil man sich nicht versöhnt. Weil man sich nicht vergeben kann. Klar, wir können jetzt geopolitisch diskutieren, wir können jetzt Historiker fragen und diskutieren. Das ist alles okay. Und das hat alles irgendwo eine Auswirkung. Aber jede Auswirkung, alles was passiert ist, kann durch eine Thematik gelöst werden. Und das ist, wenn Jesus reinkommt und wenn wir vergeben können und wenn wir die Vergebung annehmen können. Sonst wird es nicht funktionieren. Und das muss uns klar sein, wenn wir über gesellschaftlich relevante Dinge reden, dass wenn das nicht unser absolutes oder unsere absolute Priorität ist und unseren Lebensstil widerspiegelt, dann wird es nie funktionieren, dass wir Christen, und da ist es egal, ob das eine Gemeinde ist, wie ihr seid, oder ein großes Gospelforum, ist völlig irrelevant. Da, wo wir sind, jeden Tag, wenn wir es da nicht schaffen, gesellschaftlich relevant zu sein, passiert nichts. Auch wenn 2.500 Besucher ins Gospelforum kommen jeden Sonntag, was glaubt ihr, wie viele Nicht-Christen sind da? Es sind nicht so viele. Es bekehren sich zwar jeden Sonntag ein paar. Aber wenn die 2.500 Leute jeden Tag zur Arbeit gehen und dort relevant sind, dann haben wir 2.500 Menschen, die ihr Umfeld beeinflussen. Das ist ein ganz anderes Thema. Also von dem her ist es überhaupt nicht wertend, ob da sich 3 Leute treffen oder 3.000. Überhaupt nicht relevant. Relevant ist es, was ist unser Mindset? Was ist unser Ziel? Was will mir tun? Und wie ich es gesagt habe, das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das sollte eigentlich eine tiefste Dankbarkeit in uns Menschen, in uns Christen auslösen. Aber wir sind ja in einem Umfeld unterwegs, wo wir dann relativ schnell sagen, hey, bei mir herrscht aber das Chaos im Auto morgens. Ja, das kennen wir übrigens ziemlich gut. Ja. Immer beim Nachhausefahren vom Gottesdienst ist das bei uns, weil da sind die immer übermüdet, weil sie ja Wochenende und so. Ja. Okay, der eine will in McDonald's, der andere niemals und so. Ja. Okay, bei mir herrscht das Chaos. Der andere sagt, ich habe finanzielle Themen, was willst du da überhaupt? Ich muss erst mal gucken, dass ich meine Rechnungen zahlen kann. Der andere ist auf der Flucht, wie so viele. Wenn man sich die Zahlen anguckt von UNESCO oder von irgendwelcher Flüchtlingshilfe, wie viele Millionen Menschen derzeit auf der Flucht sind. Wahnsinn! Ich bin im Krieg, da kannst du auch mit gesellschaftsrelevanten Dingen kommen. Das ist überhaupt nicht mehr relevant, wenn du im Krieg bist oder wenn du auf der Flucht bist. Da kannst du gar keinen Unterschied mehr machen, weil du andere Themen hast. Und ich komme mit meiner Gesellschaft nicht klar. Eure Kiddies, was hast du gesagt, Alter bis 0 bis 15. Wo unsere Kinder in die 5. Klasse gekommen sind, wurde auf einmal alles über Smartphones in die weiterführende Schule organisiert. Ja? Also du bist dazu verpflichtet, deinem Kind in der 5. Klasse, wenn du nicht willst, dass es sofort ein Außenseiter ist, ein Smartphone auf den Tisch zu legen, dass er die Apps hat, wo der Lehrer sagt, heute fällt die Unterrichtsstunde aus oder wir treffen uns heute Mittag in dieser und dieser AG. Das ist viel zu früh. Was haben wir denn für eine Wahl? Wir haben eigentlich nur die Wahl, sie zum Außenseiter zu machen. Auf der einen Seite sage ich, du kriegst das Handy nicht. Ja? Dann guckt er aber, wenn er im Bus sitzt, so zum Nachbar rein, weil er es natürlich sehen will. Oder wir schaffen es als Christen, als christliche Gesellschaft, Wegweisung zu geben, wie sie mit diesem Thema umgehen können. Und das ist nichts schwieriger, wie dieses Thema Social Media, neue Medien für unsere Kinder in diesem Alter. Ja, wo haben wir noch Jugendliche? Wie alt bist du? 19. Ja, da ist das vielleicht auch noch ein Thema, aber vielleicht hat man es auch schon im Griff. Ja. Nochmal 19. Ja, okay. Also ich bin froh, dass es bei uns nicht so war. Ich habe mit 22 mein erstes Handy gekauft. Ja. Einfach mal so zu meiner Generation. Ja. Handy. S6, so groß und so eine Antenne oben drauf und meiner Frau, ihr Handtasch war voll danach. Ja.
Das sage ich wieder eine kleine Handtasch, gell?
Das sage ich jetzt nichts dazu. Das soll jetzt nicht negativ sein, gell? Nicht falsch verstehen. Aber auch da haben unsere Jugendlichen, wenn sie lernen, mit dem Thema ordentlich umzugehen, haben sie ihr Thema, einen Unterschied zu machen. Und das fängt bei unseren ganz Kleinen an, das hört bei unseren Rentnern auf. Wir haben alle die Aufgabe und wir haben als Gemeinde, und das ist die riesengroße Challenge in dieser Welt, die Aufgabe, Anleitung zu geben. Ein Trainingszentrum zu sein sonntags, dass wenn alle wieder rausgehen die ganze Woche in die Welt, dass wir dann gesellschaftsrelevant, missionarisch unterwegs sein können. Das ist die einzige Lösung, die diese Welt hat, meiner Meinung nach. Ja. Alles andere, glaube ich, wird nicht funktionieren. Wir werden die Leute nicht mit 2, 3 großen Konferenzen bekehren können im Jahr. Wird nicht funktionieren. Natürlich ist es wichtig, dass die Gemeinde sich aufbaut. Das wird nicht ohne gehen. Und natürlich werden wir alle in Situationen kommen, die uns komplett aus der Spur bringen. Gott hat nicht gesagt, es ist immer alles easy cheesy. Gott hat auch nicht gesagt, es wird keine Probleme geben. Und Gott hat auch nicht gesagt, wir werden nicht an unser Limit kommen. Ich möchte euch vielleicht ganz kurz, da könnte ich jetzt 2 Stunden erzählen, aber in 5 Minuten eine Geschichte von mir erzählen, die vielleicht auch erklärt, warum ich jetzt 2 Jahre nicht da war. Peter hat es mitgekriegt. Es war so, dass ich damals zu der Zeit, es war vor Corona, ich habe mir extra noch die Daten rausgesucht, weil ich bin gut drin, falsche Daten zu nennen. Da kriege ich dann die Rüge von meiner Frau immer. Sage, hey, du musst dann schon, wenn du was erzählst, auch die richtigen Daten nennen. Also es war 99 tatsächlich, nee, schon wieder falsch, 2019. 2019 war ich in einer Firma, die in Frankfurt ihren Headquarter hat, Vertriebsleiter für Deutschland und für Österreich. Relativ großes Gebiet, viel unterwegs. Die Firma wurde gekauft von einem österreichischen Unternehmen. Sehr positiv hat es erst ausgesehen. Es war ein Unternehmen, das gesund war, das Geld hatte, Inhaber geführt war und so weiter. Aber was man dann relativ schnell gemerkt hat, war, dass dieses Führungsprinzip, dieses Unternehmen so war, dass du als Christ da drin eigentlich nicht arbeiten kannst. Das heißt, es wurde gefordert von den Führungskräften, dass nicht die Wahrheit gesagt wird, sondern dass man seinen Teams oder den Mitarbeitern, für die man verantwortlich ist, diesen Change-Prozess, die vorhatten, zum ihrem Führungsprinzip auch den deutschen Teil der Firma mit einzugliedern. Ja, die wussten, wenn man das mal kurz frontal präsentiert, was da auf sie zukommt, da hätte wahrscheinlich die halbe Firma gekündigt. Somit wurden wir angehalten, das in der Salamitaktik den Mitarbeitern weiterzugeben und immer nur so viel, dass es vertragen, ertragen und nicht davonlaufen. Aber das war halt nicht ehrlich. Das war relativ unehrlich. Und wir wurden aufgefordert, wirklich verbal aufgefordert, unsere Mitarbeiter anzulügen. Ja, das war für mich natürlich nicht machbar. Und ich habe gemerkt, wie mich das belastet. Ich mache das jetzt kurz. Es ging so weit, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Es ging dann so weit, dass ich natürlich auch schlecht gelaunt war, dass ich meinen Job vielleicht auch nicht mehr richtig machen konnte. Und in dieser Phase, war dann auch mal 2 Wochen krankgeschrieben, kam dann ein Angebot für mich von einer anderen Firma. Voll mein Ding. Ich komme aus der Antriebstechnik, Steuerungstechnik, Maschinenbau, noch so richtig arbeiten, ja, nicht influenzen und so weiter. Ja, so was sage ich dann meiner Tochter immer. Ja. Und das Angebot war mega. Vertriebsleitung, Deutschland, Österreich, Schweiz, relativ schönes Verantwortungsgebiet und mein Thema, Antriebstechnik. Ich habe gedacht, wow, das ist. Ich habe den Vertrag unterschrieben, war raus aus dem ganzen Thema, habe dann sogar noch 3 Monate Kette oder so, wo ich freigestellt war, konnte dann noch ein bisschen ein paar Sachen machen, zu denen man so nicht kommt. Und am 1.5.2020, in der Hoch-Corona-Phase, ja, Ende 19 hat es ja angefangen in China, über Weihnachten kam es dann zu uns und dann wird es immer schlimmer. Und ich hatte meinen ersten Arbeitstag am 1.5.2020, Headquarter hinter Frankfurt, bin da hingefahren, habe 2 Tage vorher sogar von denen noch ein Auto zugestellt gekriegt, dass ich da nicht privat fahren muss, war alles super, hat sich gut angefühlt und dann komme ich da hin. Habe mich schon gewundert, wieso da andere Leute sind, wie im Vorstellungsgespräch oder im Bewerbungsprozess. Und dann haben sie mir nach 10 Minuten eine fristlose Kündigung auf den Tisch gelegt. Fristlos gekündigt, weil in der Probezeit 4 Wochen kriegst du Geld und dann bist du raus. In der Corona-Phase, wo keiner jemand einstellt. Und was dann noch viel heftiger war, war, dass wir mit meinem Bruder zusammen ein Immobilienprojekt am Laufen hatten, das vergeben war an den Bauunternehmer. Aber die Finanzierung mit der Bank war noch nicht gemacht. Und jetzt gehst du mal auf eine Bank als Arbeitsloser und sagst, ich brauche Geld. Und dann war es für uns nicht nur so, dass es uns als Familie betrifft, das hat dann auch noch die Familie meines Bruders betroffen. Er hat cool reagiert, hat gesagt, kriegt man. Aber mir war auch klar, dass er das nicht einfach so stemmen kann. Ja. Und das war eine Situation, da hat es dir dann erstmal komplett den Boden unter den Füßen weg, dass ich da von Frankfurt noch irgendwie heimgefahren bin, das war sowieso nicht mehr ganz legal oder war nicht schlau, auch nicht von der Firma, aber Hoch-Corona-Phase, keiner stellt jemand ein, finanzielle Riesenthema, das erste Mal seit ich 16 Jahre alt bin, arbeitslos. Ich wusste ja gar nicht, wie das geht und was das ist. Ja. Studium irgendwann mal berufsbegleitend gemacht, immer Geld verdient, immer unterwegs und dann auf einmal, das haut dich einfach weg. Und da kannst du auch nicht mehr beten, da bist du auch nicht mehr fähig, irgendwie die Diskussion zu führen, wie geht es jetzt weiter, was machst du jetzt. Da kannst du dann froh sein, wenn dann irgendjemand sagt, hey, und es war dann so, die Jungs von meiner Männerkraftvollarbeit haben angerufen, hey, wir haben Kraftvoll-Event, kommst du? Sag ich, was willst du von mir, was soll ich denn da sagen? Ja. Und dann sagt unser Leiter da vom Kraftvoll-Team, sagt, hey, Matthias, vergiss nicht, deine Hilfe kommt vom Haus des Herrn. Das war so die Aussage von ihm und ich bin dann da hingegangen, freitags, also montags war Arbeitsbeginn, freitags bin ich da hingegangen und eigentlich haben die gar nicht groß irgendwas gemacht, sie haben klar gebetet, wie ihr jetzt hier dann für mich und so weiter und ein paar Tage später hat ein Freund angerufen, der von dem Ganzen nichts wusste und dann sagt er zu mir, ich soll dir sagen, hab geträumt, was Gott anfängt, bringt er auch zu Ende. Und Gott beendet seinen Plan immer. Ich sage immer, toll, was hat er denn vom Plan? Das ist ja gerade alles schiefgelaufen, mehr schieflaufen geht nicht. Wo ist der Plan? Was ist das für ein Plan? Ist ein Plan, ja. Und dann hat sich's, ich mache es jetzt kurz, das war ein Kampf, das war eine Lebensschule für mich vor allem. Durch ein paar Wunder, ein paar Kontakte hat sich's ergeben, dass ich am 15. September 20 dann eine Möglichkeit hatte, beim Unternehmen anzufangen als Produktmanager. War nicht so mein Traumjob, aber ich habe einen Job braucht, dass ich das Thema mit der Bank in den Griff kriege. Ja. Und das hat dann auch funktioniert, ich habe den Job gekriegt, die Bank hat das alles unterschrieben und so weiter. Und da habe ich 3 Monate gearbeitet und freitags nach Hause und montags kriege ich einen Brief, bevor ich nach Hause gegangen bin, uns geht schlecht, ab Montag 30% Kurzarbeit. Da denke ich, was ist denn das jetzt? Jetzt haben wir gerade so wieder angefangen, irgendwie Kurzarbeit. Und dann habe ich, bei uns in der Gemeinde gab es während der Corona-Phase so ein Format, um die Leute motiviert zu halten, um mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, eine Predigt zu geben, das heißt Morgentau, das gibt es immer noch jetzt, glaube ich, 1-2 Mal in der Woche. Und da habe ich dann zugehört, weil ich habe ja Zeit gehabt auf einmal, morgens um 7 Uhr mir sowas anzuhören. Und dann sagt der Peter Wenz, ich weiß, dass hier einer zuhört, der ist in seiner Arbeit frustriert und Gott bringt die Dinge zusammen und zwar ziemlich schnell. Ich habe sonst von dem Morgen nichts mehr auf dem Schirm, außer der Satz, weil ich wusste, der ist für mich. Und am nächsten Tag bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und dann hat das Telefon geklingelt und da war ein Headhunter dran, mit dem ich immer wieder Kontakt hatte und der hat gesagt, hey Herr Dreher, Sie sind ja gut vernetzt, wir suchen da einen Vertriebsleiter, können Sie uns einen empfehlen? Ja? Wissen Sie jemanden gerade? Dann sage ich, ja, ich weiß jemand, der redet gerade mit Ihnen. Ja? Ist es möglich, dass ich mich da auch bewerben kann? Und ich habe mich bei ihm ein bisschen vorher auf den Job beworben, der war aber nichts für mich, den habe ich dann abgesagt, weil sie mir nicht sagen konnte, wann der startet. Und dann sagte er, ja Herr Dreher, unser Geschäftsführer, zweite Chance gibt es bei dem nicht, wenn man da einmal absagt, dann ist das rum. Dann sage ich, halt, ich habe nicht abgesagt, ihr konntet mir nicht sagen, wann der Job startet. Ah, okay, dann ging es ganz schnell, habe eine Einladung gekriegt, habe ein Assessment gemacht, wie das dann so läuft und habe dann den Job gehabt, konnte noch in der Probezeit kündigen, relativ schnell anfangen und dort arbeite ich seither. Das war für mich ein absolutes Wunder. Aber zu dem Thema, was ich vorher gesagt habe, es steht nirgends in der Bibel, dass immer alles easy cheesy ist. Und diese Zeit, da bist du dann auch nicht fähig zu predigen oder irgendjemand was weiterzugeben. Das muss aber in der Zeit dann auch nicht sein. Wichtig ist es, dass du in der Zeit weißt, wer dir hilft. Oder noch besser ist, wenn die anderen Leute um dich herum wissen, dass sie helfen sollen. Weil du da nicht mehr fähig bist, irgendwo anzurufen und sagen, hey, kann ich mal mit dir reden. Sondern wenn das niemand merkt, ja, wenn das niemand merkt, dass du in so einem Loch bist, ja, dann, ich muss jetzt aufpassen, wie ich sage, dann hast du vielleicht nicht so gute Freunde, wie der Peter für mich ein Freund ist, weil er hat es gemerkt. Und wir haben uns getroffen. Und er war nicht der Einzige, ja. Und das hat mir geholfen, aus diesem Loch rauszukommen, weil Jesus ist in der Kontrolle. Aber mit dieser Story, wo mich die anderen Führungskräfte in der Firma fragen, hey, wie kamst du hierher? Und ich erzähle es denen, das ist ein Zeugnis. Dann wirst du auf einmal gesellschaftlich relevant. Aber ohne dieses Loch, ja, ohne dieses Loch wärst du nicht in der Lage, dein Zeugnis zu geben. Deshalb ist es wichtig, wer hat es vorher gesagt, erzählt die Dinge, die Jesus in eurem Leben tut. Da passiert was. Da passiert wirklich was. Und ich bin zutiefst dankbar, dass Jesus mich aus diesem Loch rausgeholt hat. Und als ich mich vorbereitet habe, war mir klar, dass das nicht alles ist, über Dankbarkeit zu reden heute. Es ist brutal wichtig, aber was passiert? Nochmal vorher die Frage, wenn du erkennst, wie Gott dich liebt, dann bist du zutiefst dankbar, aber wo kommt es her? Es kommt daher, weil Gott uns so unendlich liebt, dass er für uns, wie ich es vorher gesagt habe, ans Kreuz gegangen ist und alles gegeben hat. Alles gegeben hat. Und bei dem großen Fleisch, das nicht ganz so groß war, wie du es gerade gesagt hast, gell, sondern ein bisschen kleiner, jetzt grinst er, haben wir uns überlegt, letzte Woche im Schwarzwald, was machen wir denn für ein Thema für nächstes Jahr? Das sollte vielleicht irgendwas sein, wo zusammenhängt mit dem Gott sei Dank. Deshalb haben wir den Titel vielleicht geschwind nochmal, lieber Techniker, den Titel Gott sei Dank, mach jetzt den Unterschied und fang an zu lieben. Natürlich wird es wahrscheinlich am Ende des Tages ein englischer Titel sein, ja, aber ich hab's lieber Deutsch, ja, dann versteht man es besser. Mach jetzt den Unterschied und liebe. Die Dankbarkeit bringt hervor, dass wir fähig sind, die Gesellschaft, unser Umfeld, die Menschen um uns herum, unsere Mitmenschen, unsere Familie zu lieben. So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das ist, glaube ich, der nächste Bibelvers. Ja. Lebe in der Liebe, sagt Jesus in Römer 12, Vers 9. Da steht, die Liebe sei ohne falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tut, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Was mich getriggert hat in dem Vers, ist einmal, seid nicht träge im Geist. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und seid brennend im Geist. Und ich möchte jetzt nicht, vielleicht kannst du den Clip vorbereiten, den ich dir gegeben habe. Vielleicht, oder ich möchte jetzt nicht, ist manchmal ein bisschen schwierig, ich habe was im Kopf und kriegst nicht gesagt. Gell? Mir ist jetzt nicht wichtig, irgendjemand schlecht zu machen oder zu sagen, das ist richtig oder falsch. Aber was ich erlebe und was ich mir als Jugendlicher so sehr gewünscht habe, wo ich 17, 18, 19, 20 war, und ich zu meinen Freunden gegangen bin und gesagt habe, ich bin Christ und habe denen dann, die haben da ihre Raps laufen lassen und ihre Musik und hin und her und ich kam dann mit so einer Feiert Jesus CD daher und die haben alle gesagt, was willst du von mir? Die gelbe. Best of. Aber sie hat immer noch nicht mithalten können, die Best of. Brennend im Geist. Und vor vier Wochen, war die Holy Spirit Night in Stuttgart, wo wir dann gesagt haben, wir wollen unterstützen, dass die Jugend, das was auch euer Herz ist, dass die Jugend brennend sein kann im Geist und zugerüstet wird. Wir haben uns dazu bereit erklärt, Essen zu machen. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was da auf uns zukommt, hätte ich Nein gesagt. Ja? 200 Kilo Pommes und 1500 Würste und das in 2x45 Minuten ausgäbe. Ich habe nach 3x duschen, ich habe bloß 2x duscht, immer noch kroche wie Pommes, ja, danach. So, jetzt kannst du mal den Clip laufen lassen. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, den hat mir meine Tochter zugeschickt per WhatsApp und WhatsApp ist Übertragung immer ein bisschen schwierig. Ja, 3.500 Jugendliche zwischen 14 und, sage ich mal, 25 und ein paar interessierte Eltern auf der Tribüne, die es einfach cool finden. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, wie abgefahren. Wo ich in dem Alter war oder wo wir in dem Alter waren, sind wir durch halb Deutschland gereist und haben uns irgendwelche Petra-Konzerte oder Idlegür oder was war es noch, Peter? Solche Dinge reingezogen, wenn ich das meinem Vater zeigt hätte, er hätte mich wahrscheinlich aus dem Haus gejagt, weil er gesagt hat, das ist teuflisch, nicht christlich, geht gar nicht, kann überhaupt nicht sein. Ihr kennt meine Eltern, glaube ich, oder? Ja. Der Einzige, der mitgegangen ist einmal, war mein Opa. Ja, muss ich in dem Fall tatsächlich mal bemerken. Er hat gesagt, nehmt uns mal mit. Und er saß dann in Altersteig bei der Holy Spirit Night. Ja, und ja, war spannend. Was will ich damit sagen? Unsere Jugend muss zugerüstet werden. Ich verstehe den Beat auch nicht, den Techno. Ich stehe halt auch auf der Tribüne und mache mal einen Clip, weil ich es einfach cool finde. Aber mir geht's Herz auf, wenn ich sehe, wie konsequent, wie motiviert, wie brennend die Jugendlichen da tanzen. Und die Texte sind sowas von klar, das hätte ich mir in dem Alter nicht getraut, meinen Schulkameraden zu erzählen oder diese Texte vorzuspielen. Unsere Tochter hat ihre Freundin vom Turnen, unsere Tochter macht Leistungsturnen, die noch nie was von sowas gehört hat, einfach mitgenommen zur Holy Spirit Night. Und viele haben zu ihr gesagt, du kannst doch, wenn die noch nie bei sowas war, die nicht mitnehmen, die hält es doch überhaupt nicht aus. Was machst du da? Wisst ihr, was passiert ist? Am Freitagabend hat sie sich bekehrt, am ersten Abend. Das macht was mit dir. Es ist gut. Wir müssen gar nichts. Mir geht's Herz auf, wenn ich sehe, dass wir eine Möglichkeit haben für unsere Jugendliche, dass sie den Unterschied machen können. Der Perkins Park, der nicht weit weg ist vom Gospel Forum in Stuttgart, kann bei dieser Performance nicht mehr mithalten. Und das ist anders wie diese Best of Feiert Jesus, die ich zur Verfügung hatte damals. Und was machen die Jugendlichen? Sie machen was draus. Ich könnte Geschichten erzählen, vor allem unsere Tochter, die lebt es wirklich in der Schule, die erzählt davon, die postet auf ihrem WhatsApp-Profil diese Veranstaltung. Jeder von der Klasse, jeder von der Schule, alle sehen es und sie ist stolz drauf. Ich hätte mich geschämt damals. Und das ist das, was ich mir wünsche, für eure Generation und für die Kiddies, die da irgendwann sind, dass sie gesellschaftlich relevant werden. Das wünsche ich mir so für unsere Jugendliche, aber nicht nur für unsere Jugendliche. Ich wünsche mir es auch für uns. Ich wünsche mir es auch für uns. In Johannes 13, Vers 34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich auch euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es geht nicht darum, in die Arbeit zu gehen und sagen, gell, ich bin Christ und wenn du jetzt nicht auch an Jesus glaubst, dann kommst du in die Hölle. Das wird nicht zum Ziel führen. Aber wenn du in der Firma durch die Gegend laufst, in der Schule, an der Uni, wo auch immer ihr seid, und du bist so anders, positiv anders, wie alle, und die werden fragen, dann passiert was. Aber wie soll denn das funktionieren in unserer Welt? Oder es ist nicht easy in einer Welt, die sich so brutal schnell verändert. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, sie verändert sich nicht ins Positive gerade, sondern eher ins Negative. Es ist schwierig, bei so viel Unehrlichkeit, bei so viel Ungerechtigkeit, bei so viel Aggressivität, Egoismus und so weiter, zu sagen, ich will trotzdem alles geben, um das zu leben, was Jesus in der Bibel vorgelebt hat. Viele sagen, und ich formuliere das jetzt ganz vorsichtig, ganz bewusst und sage auch, bevor ich sage, dass das meine persönliche Meinung ist, wenn jetzt Jesus kommt, heute, gestern, dann ist das die Lösung unserer aller Probleme. Können wir so sehen? Können wir so sehen? Wir können es aber auch so sehen, dass dann ganz viele Menschen, die jetzt Jesus noch nicht kennen, nicht im Himmel sein werden. Zu mir hat eine Person, die mir sehr nahe steht, gesagt, ich finde, es ist Egoismus, wenn wir so beten. Lass uns doch beten, dass wir noch Zeit haben, dass so viele Menschen wie möglich Jesus noch erkennen können und mit in den Himmel gehen, dass niemand in die Hölle kommt. Ich habe vorher gesagt, meine persönliche Meinung, und jeder muss dieses Thema für sich selber zu entscheiden. Aber ich glaube, wir können uns einig sein, dass die Zeit, die uns Gott gibt, dass wir die nutzen sollten. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, die mir passiert ist, die mich aber auch echt an meine Grenzen gebracht hat. Im Brauhaus in München, auf einer Messe, während einer Messe. Die Firma, für die ich arbeite, ist ziemlich groß. Deshalb sind die Messeauftritte entsprechend. Also wir waren da mit 150 Menschen Standpersonal auf der Messe in München, Automatika, Robotermesse, Maschinenmesse, Automatisierung, alles was sich halt automatisieren lässt, wird da thematisiert. Und am ersten Abend geht dann die ganze Messemannschaft ins Brauhaus zum Essen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das endet im Chaos. Und irgendwann, wenn keiner mehr richtig mit dir reden kann, musst du halt gucken, dass du fortkommst, weil sonst wird es unhandlich. Aber wir saßen da an so einem großen Tisch und da saß eine neue Mitarbeiterin von unserer Firma gegenüber, relativ jung, direkt vom Studium. Und auf einmal sagt die so quer über den Tisch, Matthias, bist du eigentlich Christ? So einfach im Brauhaus. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ruhig es da wird, wie schnell? Da war es echt ruhig. Und dann sage ich, wie kommst du da drauf? Dann sagt sie, ich habe dich nur heute beobachtet, wie du mit deinen Mitarbeitern umgegangen bist. Das hat sonst keiner so gemacht. Man sieht, dass du das anders machst. Dann sagt links drüben weiter einer, der ist in der Akademie bei uns, für Schulungen zuständig, der sagt, ich bin auch Christ. Waren wir schon zu dritt am Tisch. Ja. Das waren aber dann leider auch schon alle. Und dann sagt irgendein anderer, dann sagt sie noch zu mir, in welche Gemeinde gehst du denn? Dann sage ich ins Gospelforum und die, ICF Karlsruhe, okay. Und dann sagt einer, was ist denn das? Ich habe gedacht, es gibt nur eine evangelische und eine katholische Kirche. Dann sagt sie zu mir, Matthias, du bist schon länger in der Firma, erklär mal. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ruhig es dann war? Nicht nur am Tisch, sondern auch drumherum. Und das hat mich echt an meine Grenze gebracht. Du bist Führungskraft und sollst dann im Brauhaus in München irgendwie erklären, was eine Freikirche ist und was die Werte von der Freikirche sind. Das habe ich dann gemacht. Es war super spannend. Das Positive war, jetzt weiß die ganze Firma, wo ich stehe. Aber warum ist das passiert? Nicht, weil ich mit der Bibel ins Brauhaus gegangen bin, meine Schemele hingestellt habe und draufgestanden habe, gesagt, ich will euch jetzt alle mal was erzählen, ihr habt mir zuzuhören. Nicht deswegen. Und das ist der Punkt. Ich will auch nicht sagen, dass ich toll bin. Überhaupt nicht. Ich komme jeden Tag bezüglich dieses Themas in der Welt, wo ich lebe, in der Welt, wo ich arbeite, an meine Grenzen. Und ich würde mal sagen, zu 80% könnte ich mehr rausholen, wie ich tue, für Jesus. Das ist eine harte Umgebung, es ist nicht einfach, es ist viel, viel einfacher, in der Gemeinde das Wort Gottes zu verkündigen, hier zu predigen, wo du nicht angefeindet wirst für das, was du sagst. Das ist in so einem Unternehmen ganz anders, wo vielleicht dein Chef nicht damit einverstanden ist, was du sagst. Dann hast du ein Problem, wo deine Mitarbeiter sagen, was willst denn du, lieber Chef, du bist ja total abgefahren, ich mache mein Business unehrlich weiter wie bisher. Und ich sage, nein, du bist ehrlich, dann hast du einen Konflikt. Und der ist nicht einfach auszutragen, dieser Konflikt. Da musst du dann dein Mann stehen. Du kannst auch nicht anfangen und sagen, hey, das Angebot geht ehrlich raus, und zwar zu dem Preis, wie man es nachher auch verkauft. Und wenn er dann nicht mitmacht, dann sagst du, okay, dann mach halt wie bisher. Das kannst du auch nicht machen. Dann bist du unglaubwürdig. Ja? So, es ist schwierig. Aber wir brauchen diese Gottesdienste, wie ich es vorher gesagt habe, dass wir trainiert werden, dass wir immer besser werden in dieser Gesellschaft. Es gibt ein Buch, das heißt Die andere 97%. Das ist ein Amerikaner, der hat ein Business aufgebaut. Bei dem haben sich, und deshalb finde ich den cool, den Typ, so circa 70% seiner Mitarbeiter in der Firma haben sich bekehrt. Und der sagt einfach nur, 3% sind Pastoralangestellte in unserer Gesellschaft, also ist auf Amerika bezogen, da gibt es noch ein paar Pastoren mehr wie bei uns. Und 97%, das sind die anderen, die nicht nur sonntags predigen, sondern denen ihr Leben sollte eigentlich das ganze Jahr, 10, 8, 9, 10, je nachdem wie viele Stunden man arbeitet, sollte da predigen. So, und jetzt nochmal zur Welt. Markus 13, Vers 6, da steht, das habe ich jetzt nicht hier auf dem Screen, Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele entführen, verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist nicht das Ende der Zeit, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben, Hungersnöte werden ausbrechen, Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge. Und wenn wir in unsere Welt gucken, und ich habe euch den Vers nicht vorgelesen, weil ich ein Weltuntergangsprediger bin und euch Angst machen will, sondern ich habe euch das vorgelesen, weil es eben aktuell einfach so ist. Wie ich es vorher gesagt habe, in Afghanistan gibt es ein Erdbeben mit 7 Komma und es wird in einer Randnotiz darüber berichtet. Das war vor 10 Jahren, wäre das 14 Tage in den Medien gewesen, weil es gab nichts anderes. Ja. Aber jetzt gibt es so viele Konfliktherde, so viele Kriege, so viele Erdbeben, so viele Probleme auf der Welt, dass wir gar nicht mehr drüber reden können. Aber für uns als Christen eine riesen Möglichkeit, die Welt zu erreichen, weil jetzt geht es den Leuten einfach nicht mehr gut. Die Menschen werden ratlos sein, steht in der Bibel. Und geht mal in euer Umfeld, redet mit den Leuten. Ihr merkt es ja selber, die Menschen sind ratlos. Und das Schöne ist, wir Christen, wir müssen nicht ratlos sein. Wir haben die Lösung für jedes Problem. In der Bibel steht die Lösung für jedes Problem. Und in der Bibel steht auch das Thema vom Eckstein. Ja? Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Der Eckstein. Der Eckstein ist was ganz Besonderes. Früher, in der Antike, haben sie die Ecksteine ausgerichtet aufeinander und haben da drauf, auf diesen maßhaltigen Stein, haben sie die ganze Gebäude aufgebaut. Der Eckstein war das Wichtigste für das ganze Gebäude. Jetzt weiß ich auch, dass es Auslegungen gibt, dass der Eckstein Israel darstellen soll für die Welt. Ist auch okay, kann man so auslegen, bin ich auch dabei. Aber ich habe eine Auslegung gehört kürzlich, wo das auf dich persönlich, auf die Menschen bezogen wurde. Vom Stein zum Eckstein. Von einer scheinbar unwichtigen Person zu einer wichtigen Person. Von scheinbar nutzlosen Steinen auf einem großen Haufen zu einem Stein mit einer wichtigen Aufgabe. Einer Person mit einer wichtigen Aufgabe in Gottes Augen. Ich finde es spannend. Jeder, egal wo, egal wie, jeder ist wichtig. Wenn meine Frau nicht in den letzten Jahren sich so mega cool um unsere Kinder gekümmert hätte, weil ich nie da war, wären unsere Kinder nicht da, wo sie jetzt sind. Aber sie war nie irgendwo im Mittelpunkt, ist nie in Erscheinung getreten, weil sie einfach immer nur daheim war. Wie oft hat sie gehört, du bist nur Hausfrau, du schaffst ja gar nichts. Klar konnten wir es uns leisten und da sind wir dankbar dafür, dass sie nicht arbeiten musste. Viele haben die Situation, die müssen arbeiten. Ja, aber jeder, egal wie die Situation ist, kann ein Eckstein sein im Reich Gottes. Kann wichtig sein, ist relevant fürs Reich Gottes und jeder hat Menschen um sich herum, egal was er tut, wo er gesellschaftlich relevant sein kann. Es gibt eine relativ, wie lange habe ich denn noch, Peter? Wie viel Uhr? Drei Minuten zurück. Wie lange brauchst du? 20 Minuten, oder? Also, ja, mach ganz schnell. Es gibt eine relativ coole Anleitung in der Bibel, wie wir das tun können. Und die Anleitung, die kennt eigentlich jeder. Das ist eine Bibelstelle, die auch jeder kennt. Vielleicht kannst du ihn noch auf den Screen legen. Epheser 6 ist das. Wo da steht, dass wir, ja, da ist eigentlich relativ gut beschrieben, wie unsere Situation ist in dieser Welt. Da steht nämlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also es geht nicht nur um Menschen, sondern hier sind Mächtige und Gewalten im Spiel. Es geht darum, dass wir auch ein Stück weit einen Kampf zwischen Gut und Böse haben, in dem wir uns bewegen. Und da steht deshalb, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Also Gott hat uns ein relativ gutes Handwerkszeug an Hand gelegt oder in die Hand gegeben, mit dem wir in dieser Welt umgehen können, wie wir den Unterschied machen können, wie wir uns bewegen können oder sollen. Und da steht in Epheser 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtelt mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was mir in dem Fall echt wichtig ist, die Wahrheit und die Gerechtigkeit, das sind die Grundlagen, dass wir zum Eckstein werden können. Wenn unser Leben in Wahrheit und Gerechtigkeit gelebt wird, wenn wir versuchen, also ich, das wird man nicht hinkriegen immer in alle Belange, aber Wahrheit und Gerechtigkeit ist die Grundlage dafür, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir anders sind wie jeder, weil Wahrheit und Gerechtigkeit wird in unserer Gesellschaft mit Füßen getreten. Das ist nicht mehr der Mittelpunkt, es ist einfach nicht mehr relevant. Ja, man sagt eher, mach was du willst, mach was dir gut tut. Nur das, was für dich gut ist, ist auch okay. Du brauchst nicht auf die anderen gucken, wenn die anderen den Bach runtergehen, dann ist es egal, Hauptsache dir geht's gut. Da ist nichts von Gerechtigkeit, da ist auch nichts von Wahrheit. Aber Wahrheit und Gerechtigkeit ist die Grundlage, dass wir zum Eckstein werden können. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und das finde ich spannend. In der ganzen Waffenrüstung, wo wir da lesen, da gibt es ganz viele Tools, die beschreiben, wie wir uns schützen können in dieser Welt. Aber eins, und das sind die Stiefel, die beschreiben, dass wir was tun sollen. Nämlich, wir sollen die Stiefel anziehen, in Wahrheit und Gerechtigkeit für das Evangelium des Friedens einzustehen. Und wenn wir das nochmal mit der Bibelstelle vergleichen, ganz am Anfang, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dann beschreibt es auch, wie wir das tun sollen. Stiefel anziehen, brennend in Wahrheit und in Gerechtigkeit die Dinge tun. Was nicht einfach ist. Was, glaube ich, sogar das Schwierigste ist, was es gibt auf dieser Welt. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Es wird so sein, dass wenn ihr was tut, was relevant wird für die Gesellschaft, wo sich die Welt verändert ins Positive, wo Jesus in die Situation reinkommt, wo auf einmal Wahrheit, Gerechtigkeit ans Licht kommt oder wo Überhand nimmt, da hat der Teufel ein Problem damit. Deshalb wird er versuchen, das Thema zu stoppen. Und dann braucht man das Schild, dass man die Angriffe abwehren kann. Das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Das Schwert, das Wort Gottes, was ich vorher gesagt habe. In jeder Situation, in die wir kommen, gibt es eine Lösung in der Bibel. Wir haben viele Leute, mit denen wir auch über unsere Themen reden können. Viele Christen, ihr habt euch. Ihr habt euch, um euch zuzurüsten. Aber was ich auch lernen musste in meinem Leben ist, dass egal was andere sagen, es ist immer nur ein Mensch dazwischen. Das einzige Ungefilterte, direkt von Gott, steht hier drin. Da legt es kein Mensch mehr für euch aus. Der Heilige Geist kann zu euch reden direkt. Und die Wort ist das Schwert, das trennt das Gute vom Bösen. Und dann sind wir fähig zu erkennen, stimmt das? Wenn in der Bibel steht, es werden viele kommen, die erzählen, ich bin's, ich hab's, ich hab die Wahrheit. Stimmt das mit der Bibel zusammen? Passt es zu dem, was im Wort Gottes steht? Es ist eine richtig schwierige Thematik. Und deshalb bin ich froh, dass ihr euch Gedanken macht. Ich finde es cool, dass ihr euch zusammensetzt. Wie können wir unserer Jugend, die am meisten angreifbar ist, die noch nicht ewig im Leben steht, wo der Charakter noch nicht ausgebildet ist, wie können wir denen helfen, ihr Leben zu leben, ihr Leben mit Gott zu leben, ihr Leben erfolgreich mit Gott zu leben, nicht irgendwie der Schwanz zu sein, wie es in der Bibel steht. Ihr seid der Kopf. Das müssen wir uns bewusst sein. Wenn einer herkommt und zu dir sagt, was, du bist Christ? Was sagt man dann? Oder? Du nicht? Ja, wie kommst du drauf? Habe ich gesagt, das stimmt. Oh Mann. Aufgepasst. Aufgepasst. Oft ist so, so habe ich es gelernt, da ist mir erstmal in Deckung gegangen. Oh, was kommt jetzt? Wenn ich das jetzt bei unserer Jugendlichen sehe, ja, in der Gemeinde, die gehen überhaupt nicht in Deckung, die gehen voll auf Konfrontation, im positiven Sinn. Die sagen dann, ja und, du nicht, selber schuld. Hätte ich mir nie getraut. Hätte ich mir nie getraut. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die Aufgabe der Gemeinden, uns zu trainieren, in der Welt auf eine gute Art und Weise in Wahrheit und Gerechtigkeit zu leben. Ich schließe jetzt ab mit einem Zitat. Und zwar von meiner Tochter. Unserer Tochter. Ich habe die Vianne gefragt, letzte Woche, was soll ich beim Peter predigen? Dann sagt sie, Evangelisation. Und ich, okay. Und was heißt es? Und dann der, wo sie kennt, und erzählt. Und dann habe ich gesagt, oh, sorry, ich kann das nicht aufnehmen. Kannst du mir das zusammenschreiben? Okay, dann kam natürlich nicht irgendwie ein Zettel oder so, sondern es kam eine WhatsApp. Von oben nach unten. Und ich würde die gern euch noch vorlesen und damit auch schließen, weil mich hat es einfach nur bewegt, ja, wie sie über die Themen denkt und wie sie das dann zusammengefasst hat. Sie hat mir geschrieben, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz, also ist jetzt O-Ton, ja, also auch Schreibfehler mit betrachtet, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz nicht nur Vergebung, sondern ewiges Leben geschenkt. Ewig ist so ein krasser Begriff, für mich unbeschreiblich. Ich habe auf der Erde vielleicht 100 Jahre. Okay, sie wird 100. Ja, so extrem wenig. Wenn Gott uns ewiges Leben schenkt, warum können wir dann nicht die kurze Zeit, 100 Jahre, auf der Erde ihm schenken, die nichts im Vergleich zu dem ist, was er uns jetzt schon gegeben hat. Es hat mich wirklich bewegt und ich glaube, wenn wir realisieren, was das für uns bedeutet, dass wir wertvoll sind, dass du wertvoll bist, dass du ein Eckstein bist, dass du die Stiefel anziehen kannst, anziehen willst und loslaufen willst oder kannst mit Wahrheit und Gerechtigkeit, ich glaube, dann wird man gesellschaftlich relevant sein in der Zukunft. Soweit. Amen.